Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti.
Die ganz besonders, ich stocke deshalb aussieht, weil hinter ihr blauer Himmel und Sonne ist und mit Julius Stucke, hallo. Das hat mich, mir fällt jetzt erst auf, war so hektisch heute, es ist Sonne.
Fangen wir mit dem Wetter an, Julius?
Naja, aber
als
Wetter,
hätten wir uns Jahre nicht gesehen.
Das stimmt, aber,
Mann, ey.
Aber wir hatten jahrelang halt grau.
Ja, aber die Welt geht unter und wir reden übers Wetter. Hm. Oder meinst du, das ist metaphorisch?
Nö, ich
oder
das,
vielleicht nö. Poetisch?
Poetisch ist auf jeden Fall. Blau der Himmel hinter Christine.
Ja, jetzt da kommt doch jetzt nichts. Jetzt
nix.
Schnell was mit Kulturkürzungen im Berliner Senat. Wie willst du das denn machen, dass sich das jemals reimt?
Ja, da will ich jetzt nicht öffentlich drüber nachdenken. Ich glaube, das könnte nur kaputt gehen. Das stimmt. Nein, es war wirklich eine Wetterüberraschung, aber du hast recht, ansonsten wird halt vor allem gekürzt. Alle müssen kürzen.
Ja, immer. Beim Wetter wird vielleicht ja auch gekürzt. Also ich meine, okay, das geht jetzt Richtung Klimawandel, das Gespräch, das geht auch nicht so ganz gut, aber es wird auf jeden Fall derzeit an Licht gekürzt. So wird ein Schuh draus. Die Wettermoderation führt doch noch zum Thema unseres Podcasts.
Ja, weniger Licht auf jeden Fall und ist dann auch weniger Schatten? Ja, eigentlich auch schon. Das ist komisch. Das passt da in dem Fall eigentlich nicht so, weil das ist eigentlich mehr Schatten. Weil in der Tat alle irgendwie, in Berlin ist es ein Riesenthema, natürlich alle müssen immer sparen oder kürzen und weniger ausgeben. Aber gerade ist die Kultur halt wirklich empört und sagt, das geht so nicht weiter. Wenn es so weitergeht, dann gehen wir vielleicht wirklich kaputt. Und die handelnden Politiker sagen dann eher, es muss halt.
Es muss halt.
Jeder muss einen Beitrag leisten.
Guck mal, ich mache hier mal den Finanzbeauftragten, die Finanzbeauftragte. Also das wisst ihr kulturinteressierten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon. Aber zum Beispiel kann man für Berlin davon sprechen, dass es 130 Millionen Euro sind, die wegfallen sollen. Das ist etwa 12% des Kulturbudgets. Wenn man sich mit der Gesamtlage der schwarz-roten Regierung und des Haushalts beschäftigt, dann können wir bestimmt noch mal drauf, dass das viel klingt, aber in dem, was gespart werden muss, gar nicht mal so viel ist, aber natürlich enorme Einschnitte zur Folge hat.
Ich finde, wir sollten auch, dieses Wort hört man auch immer wieder, wir sollten halt auch einen Beitrag leisten. Weil wenn alle sparen müssen, sollten wir auch einen Beitrag leisten und irgendwie sind wir ja auch Kultur und deshalb hätte ich einen Vorschlag.
Deutschlandfunk. Lakonisch, elegant. Der Podcast.
Oder? Ja, das finde ich gut.
Kultur einfach rausstreichen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das ist auch kürzer. Die Station Voice muss weniger sprechen. Das wird günstiger auch.
Ja, es ist einfach nur noch Deutschlandfunk.
Und vielleicht kann man auch einfach nur noch Funk übrig lassen. Nee, das ist verwechselbar.
Vielleicht der Podcast, der so wie das Wetter.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, sehr gut. Gut, das finde ich gut. Ich glaube, dass da auch auf jeden Fall Menschen und Fans der Austeritätspolitik froh sind darüber, dass es hier auch direkte Konsequenzen sofort gibt.
Der was?
Das ist dazu gleich mehr. Ich bin nämlich jetzt Wirtschaftsexpertin. Ach nee, wir haben ja noch jemanden eingeladen. Mist, ich kann mein ganzes Wissen überhaupt nicht hier alleine vor mich hin reden und dich damit beeindrucken, weil dafür haben wir Daniel Stehr ja eingeladen. Fällt mir gerade ein. Hallo Daniel.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Zwar geschmeidig, oder? Wie ich gesagt habe, Austeritätspolitik, als würde ich den ganzen Tag Wirtschaftsnachrichten schreiben.
Sehr gut, ja. Ich bin sehr beeindruckt.
Und das ist gut, wenn du beeindruckt bist, weil du bist nämlich Ökonom von Berufswegen und du hast mit Simon Sahner, den man vielleicht auch aus diesem Podcast kennen könnte, der oft zu Gast ist mit 54 Books, mit ihm zusammen hast du ein Buch geschrieben, Die Sprache des Kapitalismus. Und deswegen haben wir gedacht, die Christine hat sich viel drauf geschafft, aber ein echter Experte ist genau das Richtige.
Ja, und auch einer, der das Wort nicht nur geschmeidig sprechen kann, sondern mich auch trotzdem ganz kurz da nicht alleine lassen und sagen, Austerität. Ich kann es nicht mal sprechen und weiß nicht, was ist dieses Ding, Politik, Austeritäts.
Also Austeritätspolitik, darunter versteht man so im engeren Sinne oder so gemeinhin übersetzt Sparpolitik. Und diese Sparpolitik kann sich auf verschiedene Sphären des wirtschaftlichen Lebens so ausdehnen. Wir haben einmal diese Fiskale, also diese Steuersparpolitik. Das ist das, was wir jetzt gerade in Berlin sehen zum Beispiel, dass man eben den Haushalt kürzt. Dann gibt es noch so Austeritätspolitik in der Geldpolitik. Das ist, wenn die Zentralbanken die Zinsen stark erhöhen. Und dann gibt es die noch so in Industriepolitik. Das heißt, man kann auch von, wenn es so Gesetzgebung gibt, die sich beispielsweise die Arbeitnehmerrechte irgendwie auflösen oder die verschlechtern, auch das wäre so ein Teil von Austeritätspolitik. Und das alles wird halt meistens gemacht, um den Staatshaushalt zu konsolidieren. Und das sehen wir jetzt in Berlin gerade und in ganz Deutschland ja in den letzten Jahren sehr extrem, dass das wieder Konjunktur hat.
Das heißt also, man möchte die sogenannte schwarze Null. Man möchte ausgeglichene Haushalte und man möchte eben nicht gerne Schulden machen. Lieber sparen. Sparen ist besser als Schulden machen.
Genau, die schwarze Null, diese berühmt-berüchtigte zu haben. Vor allen Dingen geht es eigentlich darum, wie gesagt, die Schulden, die Staatsverschuldung, die ein Staat hat, zu reduzieren. Das ist immer so dieses oberste Thema, was in Deutschland so ein bisschen absurd ist, weil wir gar keine so hohe Staatsverschuldung haben im Vergleich zu allen anderen Ländern. Also Deutschland hat irgendwie um die 60% Staatsverschuldung und wenn man sich dann die USA anguckt, da sind es über 100%. Japan hat knapp über 200%. Also im internationalen Vergleich von den anderen Schwergewichten auf der Welt sind wir da sehr, sehr weit von entfernt. Aber trotzdem hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass wir das auch versuchen wollen.
Und deshalb ist auch Sparen ist besser als Schulden machen, ist mir hängen geblieben. Deshalb ist das auch ein Bereich, wo man, weil du gerade diese unterschiedlichen Verschuldungsquoten genannt hast von Ländern, wo man eben mit dem allgemeinen Verständnis schnell an seine Grenzen stößt, oder? Weil ich in meinem Leben natürlich Sparen ist besser als Schulden machen absolut unterschreiben kann. Alles ist logisch. Warum soll ich nicht eine schwarze Null zu Hause haben? Das ist irgendwie ja komplett verständlich, aber es funktioniert halt irgendwie offensichtlich bei den großen Gebilden einfach mal grundlegend anders. War das so, dass eben ein Land so eine große Schuldenquote haben kann und trotzdem schon noch existiert?
Dieses Sparen ist besser als Schulden machen, das kann man halt bei Staaten einfach gar nicht so pauschal sagen. Also es gibt Situationen, wo Staaten irgendwann mal auf ihre Ausgaben gucken müssen, aber den haben wir eigentlich nicht erreicht aktuell. Und es ist vor allen Dingen so, auch wenn man sich anguckt, dass jetzt einige Staaten 100% Staatsschuldenquote haben, also höher verschuldet sind, als sie in einem Jahr an Wirtschaftsleistung generieren. Das haben wir ja im Privaten teilweise auch. Wenn ich mir ein Haus kaufe, in dem ich drin wohne, dann wird das Haus höchstwahrscheinlich teurer sein, den Kredit, den ich dafür aufnehme, als das, was ich in einem Jahr verdiene. Und trotzdem würde da ja niemand sagen, das ist jetzt schlecht, dass ich diese Schulden gemacht habe, sondern es kommt ja immer darauf an, wofür man das Geld ausgibt. Und das ist, glaube ich, die große Frage, die wir mit Blick auf diese Schuldenquoten und diese Schuldendiskussion haben, beantworten sollten. Wenn der Staat spart, dann fehlt ganz, ganz viel Geld an ganz, ganz vielen Ecken und das kann sehr fatale Folgen haben und genau den gegenteiligen Effekt, den man eigentlich sich verspricht von so Austeritätspolitik.
Dein Hauskauf hätte ich jetzt direkt nämlich auch als interessant, als Sparen bezeichnet, weil du ja was für später dir damit schaffst. Aber gut, das führt jetzt zu weit in deine Hauskäufe.
Ich habe auch kein Haus, aber, aber das ist ja bei staatlichen Investitionen kann das ja genauso sein. Ne? Wenn ich viel Geld in beispielsweise Infrastruktur investiere oder in Bildung, dann muss ich dafür Schulden machen, um das Geld ausgeben zu können, aber ich kriege ja was dafür. Und die Frage ist, lohnt sich das, was ich für meine Schulden kriege und was ich da an Zinsen zahle? Und Stand jetzt wirkt es für Deutschland so, und das sagen alle internationalen Expertengremien, dass das, was wir eben dadurch an Geld vernichten, weil wir nicht investieren, weil wir jetzt in den nächsten 30 Jahren unsere Infrastruktur von null wieder aufbauen müssen, wird deutlich teurer, als hätten wir einfach direkt in den letzten 15 Jahren regelmäßig ein bisschen mehr investiert und das auf Trab gehalten.
Die Grundlage, wer kein Geld hat, der muss jetzt sparen, da muss man weniger ausgeben. Das ist sozusagen so eine starke Begründung, dass man, finde ich, zum Beispiel in der Vermittlung jetzt von dem Berliner Kultursenator Joe Cialo, das ziemlich auch in der Sprache sogar raushört, weil, glaube ich, ja Gesetz zu sein scheint in unserer Gesellschaft, dass wenn jemand kein Geld mehr hat und er sagt, dann sparen wir jetzt, da kann man nicht so viel dagegen machen. Das ist doch ein interessantes Gesamtmindset, das hinter einer Politik steht, die man dann einfach so verkaufen kann.
Ja, total. Und ich glaube, das ist das eigentlich Spannende, wenn es um diese Austeritätspolitik geht. Das Austeritäts- und Sparpolitik wird immer als sowas Apolitisches abgetan, weil es wird immer irgendwie so vorausgesetzt. Es ist ja total klar, dass wir halt sparen müssen, wenn irgendwie weniger Geld da ist, dann muss auch als Staat gespart werden. Und das hat sowas moralisch Überlegenes. Mhm. Aber das Problem ist, diese Ziele, die man mit Sparpolitik, mit dieser Austeritätspolitik verfolgt, dass man einmal sagt, wir wollen die Schuldenquote senken und auf der anderen Seite, ja, wir leiden jetzt kurzfristig, damit es uns langfristig besser geht. Wenn man sich empirisch anguckt, wie Austeritätspolitik wirkt, dann funktioniert das einfach nicht. Also die ist entstanden von moderner Austeritätspolitik, was wir darunter verstehen, ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Und wenn man sich von da bis heute anguckt, wann sie benutzt wurde und wann sie erfolgreich war, dann ist das keine so richtig gute Bilanz der Austeritätspolitik. Aber weil sie eben dieses starke sprachliche Appeal hat, dass es eben sofort einleuchtet und dass es dieses, wir leiden kurzfristig, damit es uns mittel- und langfristig besser geht, Das hat einfach eine enorme Kraft. Und es gibt aus dem letzten Jahr vom Internationalen Währungsfonds, der ja jetzt nicht als linksprogressive Politikinstitution bekannt ist, eine sehr schöne Studie. Die haben sich angeguckt, ob während dieser sogenannten europäischen Staatsschuldenkrise, ob da die Sparpolitik dazu geführt hat, dass eben die Schuldenquote gesunken ist. Und das ist sie nicht, weil die Staaten natürlich weniger Schulden gemacht haben, aber gleichzeitig dadurch, dass sie ihre Ausgaben reduziert haben, ihre Investitionen reduziert haben, ist auch das Wirtschaftswachstum in diesen Staaten eben eingebrochen. Und das gleicht sich dann so ein bisschen aus am Ende. Ich habe zwar weniger Schulden oder mache nicht mehr neue Schulden, aber meine Wirtschaft wächst auch nicht weiter. Und deswegen funktioniert dieses Instrument in diese Richtung überhaupt gar nicht. Was immer ganz interessant ist, weil das sehr selten in Frage gestellt wird, ob das überhaupt eine effiziente Politik ist. Und eigentlich ist der Konsens so, dass sie das nicht ist.
Das ist dann sozusagen, da ist dann was kaputt gespart, was man ja auch ab und zu mal als Kritik gehört hat. Also auch in dieser Schuldenzeit und Europa und all den Diskussionen über Griechenland retten oder nicht. So, da war das ja immer wieder schon auch ein kritisches Thema. Aber ist denn überhaupt die grundsätzliche Notwendigkeit ein Fakt oder ist auch schon dieses, ja, aber wir müssen doch sparen, was ich jetzt denken würde, wir müssen doch irgendwie unser Geld beisammen halten, auch als Staat, ist das schon eine Meinung?
Das ist schon eine Meinung, ja. Und gerade in Deutschland, das ist halt so interessant, bis zur Finanzkrise, zur globalen Finanzkrise 2007, 2008, hat sich eigentlich niemand so richtig für Staatsverschuldung interessiert. Also in Deutschland war das immer ein größeres Thema, aber so außerhalb eigentlich nie. Also ganz viele europäische Staaten hatten da eine Staatsverschuldung von über 100%. Und zu so einem großen Politikum wurde das eigentlich erst nach der globalen Finanzkrise. Und Das nächste Problem, was ich immer sehe, gerade im öffentlichen Diskurs darum, ist, dass man sich ja auch mal fragen kann, woher stammen eigentlich die Schulden, die wir jetzt haben? Also das ist die sind ja irgendwo hin. Und was jetzt so auch in Berlin durchscheint, ist ja das immer dieser implizite Vorwurf, naja, ihr habt jetzt zu viel Geld von uns bekommen. Also der Staat hat einfach so Geld ausgegeben und jetzt müssen wir das mal wieder von euch zurückholen. Aber wenn man sich für Deutschland mal anguckt, in welchem Jahr Deutschland sich am stärksten neu verschuldet hat seit der Wiedervereinigung, dann war das einmal die Corona-Krise, wo es einfach sehr große Ausgaben gab, aber wo man das ja jetzt niemandem direkt vorwerfen kann. Also da können ja die Leute im Kulturbetrieb oder die ArbeiterInnen können ja jetzt nichts für die Corona-Pandemie. Und der andere Punkt war den Jahren 2009 und 10, als man die globale Finanzkrise quasi auffangen musste, da die Auswirkungen. Und da können ja vor allen Dingen Banken, große internationale Konzerne, die sind an dieser Situation schuld gewesen. Das heißt, die Schulden, die Deutschland jetzt hat, stammen ganz viel aus diesen Zeiten. Und ja, das ist das, was man jetzt bei Austeritätspolitik macht, ist, dass man so alle gleichsam mit ins Boot holt und sagt, ihr müsst jetzt alle damit dafür anpacken, dass es uns besser geht, dass wir sparen können. Und eben, man guckt nicht gezielt auf die Bereiche, den Finanzsektor oder die großen Konzerne, die hohe Gewinne einfahren jetzt wieder, ob man die nicht einfach stärker daran belasten sollte oder beteiligen sollte an dieser gesellschaftlichen Aufgabe. Und das finde ich immer ganz, ganz faszinierend, dass niemand eigentlich fragt, woher kommen diese Schulden eigentlich, die wir haben und die wir jetzt irgendwie reduzieren müssen.
Aber das ist auch, wir müssen da jetzt wirklich nochmal auch speziell auf diesen Kulturbetrieb gucken, weil natürlich gibt es ja bei Sparplänen jeweils von betroffenen Menschen in diesem Fall ausgehandelte Rangelei oder Hierarchisierung. Wer ist denn jetzt eigentlich überhaupt, wer muss denn jetzt irgendwie was abgeben von all den Dingen? Und die Kultur hat eben ja da eh so einen super Sonderstellenwert, der, da muss ich was zitieren, was du mir, Daniel, noch vorher gesagt hattest, ein wirklich interessantes Zitat vom Berliner Bürgermeister Kai Wegner, weil da ist alles eigentlich drin, sowohl die Seltsamkeit dieses Kulturbetriebs und der Selbstverständlichkeit, dass man da doch mal sparen kann, als auch so eine gewisse Distanz dazu und auch eine Infragestellung dessen, was du gerade gesagt hast, dass wir ja doch als Gesellschaft quasi zusammen das wieder hinkriegen müssen, dass es dem Land besser geht. Er hat die zu niedrigen Ticketpreise moniert für die verschiedenen Kulturinstitutionen. Er frage sich, und jetzt Zitat, ob Karten bei bestimmten Bühnen so preiswert angeboten werden müssen, ob es richtig sei, dass die Verkäuferin im Supermarkt, die wahrscheinlich eher selten in die Staatsoper geht, mit ihrem Steuergeld diese Eintrittskarten allesamt mitsubventioniert. Und das ist ja natürlich wirklich Also ich glaube, man kann sich so darüber dann empören, gerade im Kulturpodcast. Aber es führt schon zu der Frage, wie wird denn eben speziell mit dem Kulturbetrieb umgegangen, wenn gespart werden muss? Die Summen sind klein, die Fragen sind dahinter, finde ich übrigens nicht alle nur verkehrt. Man kann überlegen, wo landet Geld, kann man das anders verteilen, muss man das vielleicht anders machen, da kommen wir noch dazu. Aber wie würdest du sagen, Daniel, was ist, wenn es so ein Bereich der Gesellschaft trifft, wie die Kultur, die halt jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen kann, aber wir haben noch letztes Jahr so viel für die Gesamtallgemeinheit finanziell erbracht.
Ja, das ist der Kulturbetrieb ist, glaube ich, fällt genau rein in dieses, warum Austeritätspolitik so gut, so beliebt ist, weil man die eben, wie du sagst, es ist halt extrem schwierig zu messen, was der Kultursektor eigentlich produziert. Also man kann sich natürlich angucken, wie viele Menschen sind jetzt zu den einzelnen Kulturveranstaltungen gegangen, aber das ist ja am Ende nicht so richtig das, was wir Kultur für einen Wert zuschreiben. Und ich glaube, aus diesem Grund funktioniert es, dass man eben bei der Kultur recht gut streichen kann, weil das hat halt nicht diese ökonomische Notwendigkeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein moderneres Phänomen, dass das irgendwie einfacher geht. Ich meine, wenn man sich wirklich nur die Zahlen angucken würde, ich glaube, dieser freie Besuch am Museumssonntag, da hat ja extrem viele Leute angezogen. Also das reicht irgendwie nicht, weil da steht halt kein ökonomischer Wert hinter, dass jetzt da über 2 Millionen Menschen ins Museum gegangen sind, die das sonst vielleicht gar nicht gemacht hätten, viele von denen. Es ist total schwer zu quantifizieren. Und ich glaube, das ist so eine Obsession in der Moderne, dass man alles versucht, irgendwie so in ökonomische Kennziffern zu pressen. Am besten schlägt sich das im BIP wieder. Und das kann Kultur halt nicht, was auch gut ist. Aber das ist, glaube ich, ihr Problem auch, dass es relativ schwierig ist zu bezeichnen, was wird da eigentlich produziert, jetzt in Anführungszeichen.
Ich musste gerade die ganze Zeit total an mich halten, weil ich so hibbelte irgendwie während dieses Zitats und das nebenbei ja auch noch, dass so eine komische Sicht irgendwie ist auf die Verkäuferin im Supermarkt. Ja. Warum braucht er die total. Dazu? Ehrlich gesagt, ich gehe auch nicht in die Staatsoper so. Gibt ja auch noch andere Opernhäuser. Nein, aber so, also ne, auch nicht in die anderen vielleicht. Und dieses, was du gerade irgendwie gesagt hast, mit dieser ökonomischen Power, was da fürs Bruttoinlandsprodukt getan wird, finde ich wahnsinnig interessant, weil im Kulturbereich in Deutschland mehr Menschen arbeiten, deutlich mehr Menschen arbeiten, als in der immer sehr wichtigen Automobilbranche. So, wenn da irgendwas ist, dann ist man so, Aber nachvollziehbar klar, die Automobilbranche erwirtschaftet natürlich deutlich, deutlich mehr Geld. Das heißt, da kommen auch deutlich mehr Steuern rein und dann ist schon klar, warum das natürlich was ist, wo es auch leichter fällt, irgendwie zu sagen, hey Politik, du musst uns mal helfen. Und natürlich sind es auch unterschiedliche Bereiche, weil das eine gefördert und das andere nicht. Aber ich finde, da wird irgendwie das Problem schon irgendwie deutlich.
Und es ging online auch dieser schöne Satz rum, niemand zieht nach Berlin fürs Wetter. Und Berlin, die Berliner Wirtschaft besteht irgendwie zu 80% aus Dienstleistungsbetrieben oder Personen, wie auch immer. Also die machen 80% der Wirtschaftsleistung aus. Und für Menschen in diesen Bereichen ist natürlich so ein kulturelles Umfeld irgendwie extrem wichtig. Und von daher ist es so, ist das so auch so, glaube ich, mittelfristig so ein ins eigene Fleisch schneiden, weil Berlin lebt natürlich von seiner Kulturszene auch total. Auch Leute gehen nach Berlin eben, weil sie dort arbeiten wollen, aber weil sie eben auch dieses kulturelle Umfeld haben. Dass das so überhaupt nicht mitdiskutiert wird aktuell, ist auch was mich zumindest mal überrascht.
Wetter ist herrlich gerade.
Ja, hat doch der Julius gesagt, dass es doch hier nur ums Wetter geht. Das stimmt also nicht. Manche Menschen sind hier geboren nur wegen und bleiben wegen des Wetters. Aber ich habe gerade auch darüber nachgedacht, dass ich ja vorhin so ein bisschen moniert habe, dass ich finde, dass Joe Cialo nicht so eine ganz gute, nachvollziehbare Sprache, außer es ist halt jetzt so, hat in der Begründung all dessen und dann eine Art von Selbstverteidigung. Und dann könnte man aber natürlich auch selbstkritisch sagen, aus einem Kulturradio heraus, dass aber auch das Interesse für diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge auch in der Kultur vielleicht auch nicht das ist, was immer so auf Platz 1 aller Berichterstattung steht. Vielleicht muss man sich auch doch mehr dafür interessieren, ehrlich gesagt.
Das glaube ich auch. Und ich habe manchmal so ein bisschen auch den Eindruck, also ich bin jetzt vor allen Dingen im Literaturbetrieb, kenne ich mich so ein bisschen besser aus, dass die Leute dort auch so eine fast schon Angst oder so eine Distanz zu einfach empirischen Ansätzen haben und sich einfach mal wirklich mit Zahlen angucken, wie ist die Struktur in dem Betrieb, in dem ich mich lebe, wer verdient genau wie viel, woher kommt das Geld, wohin geht das Geld. Und ich glaube, das ist sowas, was im Kulturjournalismus in Deutschland extrem, extrem selten vorkommt, dass man wirklich einfach mal auf Zahlen guckt und diese Gefühle, die man hat, versucht damit so ein bisschen zu unter ja, so zu unterfüttern. Und ich glaube, da könnte man extrem viel gewinnen, wenn man da irgendwie auch so ein bisschen Ressourcen hinlenken würde im Journalismus, dass man sagt, okay, wir machen auch einfach mal empirische Datenarbeit im Kulturbetrieb und schauen uns an, wie sieht es da eigentlich aus? Weil ich glaube, das ist mir gar nicht so klar, ob diese Gefühle dann wirklich stimmen. Also wer profitiert am meisten in gewissen Bereichen der Kultur von Förderung? Wer kriegt am Ende das Geld? Das ist ja im Literaturbetrieb immer, kriegen wirklich die AutorInnen am Ende den Löwenanteil vom Geld eher nicht, aber wie genau da die Aufteilung ist, ist ja immer nicht ganz so klar, finde ich.
Nachdem ich jetzt gerade schon so kritisch war, kann ich ja dann wenigstens an dieser Stelle sagen, dass es von Deutschlandfunk Kultur schon eine große Kulturrecherche gab, die sich zum Beispiel mit der Kulturmilliarde beschäftigt hat und da auch eben auf Daten geschaut hat, wo Förderprogramme oder eben schnell locker gemachtes Geld dann wirklich landet. Und das stimmt schon, das gibt es, aber ich habe wirklich, bleibt bei dem Eindruck, dass neben dem Schönen auch halt das alles beleuchtet werden muss, gerade weil jetzt es so einfach scheint, mal da was wegzusparen. Und dann muss man sich halt fragen, was passiert in anderen Regierungszusammenhängen und so. Da wird es jetzt ja richtig düster. Mhm. Oder, ach, guck mal, ich habe gesagt, da wird es richtig düster. Da möchte ich sagen, da wird es richtig, stimmt. Wie heißt es denn? Aber es kommt irgendwann der Tag, an dem die Sonne wieder heller scheint.
Ja, das war auch von Joe Cialo. Das ist definitiv so. Das ist ja heute zum Beispiel so. Aber
jetzt geht es schon.
Entschuldigung.
Wir haben jetzt echt einen roten Faden gefunden.
Jetzt haben wir eine Wettersendung. Wahnsinn. Aber ich finde das total wichtig mit den Zahlen, dass du das nochmal gesagt hast, mit dem damit beschäftigen. Weil mich hat das vor der Aufzeichnung schon zu so einer Parallele geführt, die natürlich ein vielleicht gewagter Vergleich ist. Aber wir hören es ja immer mal wieder auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen, zum Beispiel im Artenschutz, dass es wahnsinnig wichtig ist, genau hinzuschauen, sich damit zu beschäftigen, Klimaschutz natürlich genauso, was die Zusammenhänge sind, das zu verstehen und nicht immer nur so gucken, ah ja, Katastrophe, nächstes Thema, sondern es wirklich zu versuchen zu verstehen, eine breite Beschäftigung irgendwie in der Gesellschaft zu erreichen, damit man dann irgendwann die Probleme sieht, weil man da ja immer sagt, wir haben so viele Unkenntnis über zum Beispiel das Ökosystem und wie es funktioniert, wie was miteinander zusammenhängt, dass wir nicht sagen können, okay, der Tiger ist schon ausgestorben, insofern war der offensichtlich kein wichtiges Ding, weil noch ist die Welt ja da. So. Und da hat mir ein Biologe mal gesagt, das kann man so nicht sagen. Wir wissen halt nicht, welches Rädchen das ganze System dann doch irgendwie beschädigt. Und ich meine, in diesem Kultur-Wegener-Staatsoper-Beispiel kann man ja auch sagen, was passiert, wenn wir die Opern rausnehmen, weil jetzt überspitzt gesagt, geht ja eh keiner hin. So. Aber es gehen eben manche hin und vielleicht lassen die sich ja inspirieren für neue Dinge. Und da gehe ich dann mit der Verkäuferin hin und guck mir irgendwie einen Film an, weil jemand sich irgendwie in der Oper hat inspirieren lassen und diesen Film deshalb gemacht hat. Ja, ohne dass es vielleicht eine 1:0 Umsetzung ist, aber weil ihn es vielleicht inspiriert hat. Und all das können wir ja nicht wissen. Wer wird irgendwo kreativ inspiriert? Und wie du gesagt hast, was für ein Umfeld haben wir um uns herum in der Gesellschaft, in der Stadt, was dann eben solche anderen Dinge auch möglich macht? So.
Ich glaube, das ist eigentlich ist diese Kulturwelt, diese Kultursphäre, und ich finde dieses mit einer Biosphäre ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es ist ja eigentlich der perfekte Ort, wo man sich so mit den empirischen Forschungen oder empirischen Ansätzen und mit so qualitativen Ansätzen irgendwie sehr gut begegnen kann und gucken kann, wo kann die eine denn von der anderen Seite was lernen. Und ich glaube, das ist irgendwie, es ist auch vielleicht jetzt so ein bisschen so ein Ansatz oder so ein Anlass zu sagen in Zukunft, dass man auch ein bisschen genauer weiß, was vor seiner Haustür und wie das eigene Haus organisiert ist und wo da Ineffizienzen sind, die man selbstständig auch abbauen könnte, ein Interesse haben sollte, das zu machen.
So, dann machen wir das doch jetzt mal konkret, wo wir jetzt das schon gesagt haben, warum das wichtig ist mit der Kultur und damit wir auch nicht am Ende nur ein Podcast sind von Deutschlandfunk, sondern dieses Kulturwort noch irgendwo stattfindet. Was gibt es denn für Ideen, wie man diesen Kulturbereich auch mit anders finanzieren könnte? Also vielleicht auch historisch gesehen, Daniel, wie wurde denn sonst mit ökonomischen Situationen umgegangen, die auch den Kulturbereich treffen können? Weil wir gehen natürlich immer noch durch die Welt und sagen, hier die Kulturförderung, das ist ganz super in Deutschland. Jetzt bröckelt es aber hier und da und dann kann man dagegen demonstrieren und sich verhalten natürlich und berichten. Aber grundsätzlich scheint es ja doch so, als müsste man mal überlegen, was tun.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Kultur ein Bereich ist, die der Staat einfach mit unterstützen muss und wo der Staat einfach eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in der Finanzierung hat, weil wir eben ja nicht nur marktkonforme Kunst haben wollen oder Kultur haben wollen. In dem Moment, wo KünstlerInnen davon abhängig sind, dass sie nur von der verkauften Kunst leben können, können sie ja nur reproduzieren, was der Markt gerade irgendwie will. Und das ist ja eine sehr, sehr gruselige Vorstellung von Kunst. Und es gibt, mein Lieblingsbeispiel aus der Geschichte ist der Federal Art Deal unter Franklin D. Roosevelt in den 30er Jahren in den USA. Das war so ein Teil des New Deals, der nach der Weltwirtschaftskrise in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in den USA aufgelegt wurde. Und die haben wirklich hunderte KünstlerInnen finanziert, haben denen öffentliche Aufträge gegeben, dass die irgendwelche Community-Zentren, dass da irgendwie Gemälde für anfertigen sollten, dass die irgendwelche Murals an die Wände malen sollten auf den Straßen. Und in diesem New Art Deal waren KünstlerInnen dabei wie Mark Rothko, Diego Rivera, Jackson Pollock und Lee Krasner, also die diese quasi diese neue Ära der US-amerikanischen modernen Kunst dann nach dem Zweiten Weltkrieg eingeleitet haben. Viele von denen stammen eben aus diesem Federal Art Deal und konnten eben deswegen weiter einfach als KünstlerInnen arbeiten, ohne diesen finanziellen Druck, weil der Staat ihnen eben Aufträge gegeben hat. Und das hat sie natürlich auch so ein Stück weit unabhängig gemacht. So ein Jackson Pollock hätte ja niemals diese Kunst, die er machen können, irgendwie sofort davon leben können, weil die einfach völlig neu war. Das war was es vorher nicht gab. Und erst durch diese Möglichkeit hat er die Möglichkeit gehabt, an seiner Kunst unabhängig zu arbeiten. Das finde ich, das ist ein extrem gutes Beispiel. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie erfolgreich auch diese Kulturförderung wirklich sein kann, dann empfehle ich so einen kleinen Blick nach Irland. Es war in den letzten Jahren die große Frage, warum so viele irische AutorInnen auf einmal für den Booker Prize nominiert sind. Und Paul Lynch, der den 2023 gewonnen hat, hat in so einem großen Interview relativ ausführlich darüber gesprochen, dass es das Arts Council in Irland ist, so ein staatliches Ministerium, so eine staatliche Einheit, die AutorInnen unterstützt, dass die unabhängig an ihren Romanen arbeiten können beispielsweise und auch andere Kunstformen. Und wenn so ein Staat da reingeht, dann passiert halt auch was Innovatives. Und es ist, Kulturförderung ist eigentlich was relativ Günstiges. Diese 130 Millionen in Berlin, die sind natürlich, das klingt viel, ist ja aber bei den 3 Milliarden Einsparungen nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und trotzdem wird da ganz, ganz viel an Strukturen mit eingerissen, die man so wahrscheinlich auch nicht eins zu eins wieder aufbauen kann. Und deswegen finde ich, hilft so ein Blick in die Geschichte, dass immer, wenn der Staat wirklich einfach so verlässlich gefördert hat, dass dann auch gute Dinge passieren und interessante Dinge passieren, die man gar nicht genau beziffern kann in irgendwie Wirtschaftswachstum oder so, aber was für so eine Identität von so einer Stadt, von so einem Land einfach total wichtig sein kann.
Aber warum nicht von allen, aber von eben denen, die ja gerade da Austeritätspolitik betreiben, warum wird denn das nicht erkannt und ist trotzdem immer so ein bisschen in Frage gestellt, ob man wirklich Kultur in der Art und Weise fördern sollte, wie man sie fördert, weil als du gerade erzählt hast, ich auch dachte an Sportförderung, da ist das ja auch so, wenn man Sportförderung nicht betreibt, gibt es halt auch keine Medaillen und das stellt irgendwie doch nicht so täglich jemand in Frage wie bei der Kultur, wo das Ding ist so, ja, aber brauchen wir das jetzt wirklich irgendwie, dass da noch jemand, weiß ich nicht, wir haben schon Brustschwimmer, brauchen wir noch Rückenschwimmer so. Wir haben 3 Staatsopern. Ja. Also das ist ja irgendwie, wird da ja mit unterschiedlichen Dingen rangegangen. Warum ist das bei der Kultur so?
Ich glaube, und ich berufe mich jetzt mal auf eine amerikanisch-italienische Politikökonomin, Clara Mattei. Und die hat, ich glaube, vor 2 Jahren ist das erschienen auf Englisch, erscheint nächstes Jahr auf Deutsch. Das heißt The Capital Order, die kapitalistische Ordnung. Und sie argumentiert, dass Austeritätspolitik am Ende vor allen Dingen so ein Mittel, quasi so eine Art Klassenpolitik ist. Und zwar indem man durch Austeritätspolitik eben diese Arbeiterklasse so ein bisschen klein hält und die Klasse des Kapitals damit ihre Macht sichert. Und ich glaube nicht, dass das bewusst mitschwingt, dass das bewusst das Ziel ist jetzt von der Berliner Regierung. Aber ich glaube, dass Austeritätspolitik auch deswegen so eine große Lobbykraft hat, weil so unterbewusst wissen eben die, wo viel Vermögen ist, wo viel Kapital ist, die von der aktuellen Ordnung unseres modernen Kapitalismus profitieren, dass mit Austeritätspolitik diese Ordnung stabilisiert wird. Und ich glaube, das ist unterbewusst ein ganz, ganz großer Punkt, warum es dann immer wieder dahin geht, dass man sagt, ja, okay, wir machen das. Das ist schon, weil es einfach von der richtigen Seite sozusagen, und zwar die Seite mit viel Geld, dann sehr viel Beifall dafür meistens gibt. Und
Da ist natürlich, haben wir natürlich irgendwie jetzt an dem konkreten Beispiel sozusagen schon natürlich so ein paar Unlogiken, weshalb ich denke, vielleicht geht es eher um politische Macht, die man, also wenn man diesem Beispiel mal folgt, die man sichern will, weil man sich denkt, okay, in der Kultur sitzen diese ganzen skeptischen Leute, die dauernd uns kritisieren irgendwie, die sollen mal schön klein gehalten werden, weil mit diesem, ich dachte gerade so, wenn man die Opernhäuser in Berlin jetzt kaputt spart, da gehen aber doch auch genug Leute hin, die, weil du gesagt hast, so eine kapitalistische Klassenfrage, die hätte ich jetzt gedacht, wäre mein Opernklischee, da sind genug auch die jetzt nicht arm sind.
Da bräuchten wir wieder Zahlen.
Jetzt haben wir wirklich Zahlen.
Ja. Nein, das stimmt schon. Aber ich glaube, es schwingt immer so ein bisschen mit. Und es ist eher so dieses, weswegen sich diese Politik über die letzten 100 Jahre ziemlich genau so als so gängiges Instrument, was sofort abgerufen wird, in diesen Zeiten durchgesetzt hat. Ich glaube, das hat viel unterbewusst damit zu tun, dass das in Berlin jetzt im konkreten Fall, muss natürlich auch sagen, und das ist immer so, wo es leider selten einfache Antworten gibt in so ökonomischen Kontexten, das ist natürlich für so einen konkreten Fall wie in Berlin gibt es jetzt ganz viele Gründe, warum das so zusammenläuft. Aber ich glaube, das ist ein sehr plausibles Argument, warum diese Austeritätspolitik immer wieder als Instrumentarium benutzt wird, obwohl man weiß, dass hier eigentlich nicht so wirkt, wie man das sich verspricht.
Ich dachte beim Zuhören gerade nochmal ein bisschen über den Anfang nach und dieses Schuldenmachen und Sparen an sich und wie sehr das so eingesickert ist in unsere eigenen Lebensweisen. Und dann habe ich überlegt, ob das eigentlich auch so ist, dass es noch so eine andere Ebene gibt. Also es gibt dieses moralische Sparen und das auch wiederum heroische Beschreiben. Bei mir ist alles in Ordnung. Die schwarze Null, schaut mal her, wie ich mein Leben im Griff habe. Dann würde dem entgegenstehen, dass Schulden machen oder investieren, dass das fast dann wirken muss anscheinend auf die Befürworter einer solchen Politik, wie so eine Art von Kontrollverlust oder so. Was passiert denn dann? Wo hört es denn auf? Wie weit geht man denn da eigentlich? Und ich würde gerne über diese Ebene nochmal kurz sprechen. Also die ist ja dann schon fast vielleicht auch ein bisschen sowas wie psychologisch, und es ist immer gefährlich, in so politischen Dingen so rumzupsychologisieren, aber da es so in der Sprache und auch, glaube ich, in den Menschen selbst drinne ist, glaube ich, muss man es noch einmal kurz angucken, weil mir fällt die ganze Zeit der Weltspartag ein. Von dem bin ich geprägt worden.
Der war letztens wieder im September, ne?
Der ist am 31. Oktober. Da ja, geht man mit seinem Sparschwein gefällig zur Sparkasse, wo ja überall schon Spar draufsteht. Und dann gibt man das da ab und dann kriegt man ein Geschenk. Und das ist natürlich ein Kinderding und weiß ich nicht, muss man sich nicht drüber lustig machen. Es ist auch auf jeden Fall gut, wenn man Geld anlegt und so. Aber, und ich will auch nicht propagieren, dass alle auf nichts mehr achten sollen, aber dieses psychologische, ich hab's im Griff und ich kann die Kontrolle nicht verlieren, das muss doch auch auf so einer Staatsebene eine Begründung haben, warum das so stark ist.
Ich glaube, in Deutschland ist das ein total starkes Argument und es ist, wie du schon sagst, es ist ein bisschen schwierig, da mal zu rumpsychologisieren, aber die schwäbische Hausfrau und diese ganzen Bilder und die man hat und das ist jetzt so dieses, wir müssen den Gürtel enger schnallen und
nicht über die Verhältnisse leben.
Genau, wir können nicht aber ausgeben, was wir nicht haben und so. Das hat natürlich sind total und ich glaube, deswegen hat so diese verhofft man sich von dieser Politik auch immer so, dass man wirkt jetzt so als ernster Staatsmann, der jetzt mal das durchsetzt, was nötig ist und das tut weh, aber wir sind ja auf der moralisch richtigen Seite und da müssen wir jetzt einfach heroisch durch, alle miteinander, obwohl es natürlich immer die unteren Einkommensschichten deutlich stärker trifft als die anderen. Ich glaube, das ist einfach ein super starkes Bild, ja, und das hat total damit zu tun, dass man sich da so groß staatsmännisch irgendwie verhalten kann, das glaube ich, spielt schon mit rein, ja.
Kleinvieh macht auch Mist, passt es auch auf die Sprachebene noch des Sparens? Habe ich nämlich darüber nachgedacht, als mir nochmal klar wurde, wie in Anführungsstrichen klein eher dieser Kulturbereich ist, der aber so viel Empörung auslöst und man ja dann denken könnte, hat dann nicht jemand gesagt, das machen wir jetzt nicht? Und dann hat jemand anderes gesagt, du Kleinvieh macht auch Mist? Oder ist das auch meine baden-württembergische Herkunft, die da durchspricht?
Das Schöne ist ja, wenn man ein Buch schreibt, gerade so ein Sachbuch, und es kommt irgendwie ein paar Monate später, nachdem man fertig ist, eine Studie raus, die einem so genau das bestätigt, was man irgendwie so gefühlig da schon ausgedrückt hat. Und dass in Deutschland diese Schulden so einen moralischen Wert haben, hängt, glaube ich, ganz eng damit zusammen, dass wir im Deutschen das Wort Schulden halt zwei Bedeutungen hat. Und zwar einmal diese finanzielle Bedeutung von Schuld, also Geld, Kredite, die ich aufnehme, und dann diese moralische Schuld. Und es gibt andere Sprachräume wie das Englische, wo diese moralische Schuld und die finanzielle Schuld zwei verschiedene Begriffe sind. Also da haben wir ja Debt als finanzielle Schuld und Guilt als moralische Schuld. Und dieses Paper, von dem ich gerade spreche, die haben sich angeguckt, je nachdem, in was für einer Sprachfamilie, aus welcher Sprachfamilie ich komme, also wie ob Schuld zwei Bedeutungen hat oder es dafür zwei verschiedene Wörter gibt, was hat das damit zu tun mit meiner Neigung, Kredite aufzunehmen? Und die konnten halt zeigen, dass Sprachräume wie das Englische, dass die Menschen dort deutlich eher bereit sind, sich zu verschulden. Mhm. Und man kann das natürlich immer nicht nur auf so ein Wort, das ist ein bisschen kurz gegriffen, das zu sagen, das liegt jetzt nur an diesem Wort. Aber ich glaube, was da definitiv drin steckt, ist, dass diese Art, wie wir über Schuld sprechen und dass wir in Deutschland der finanziellen Schuld auch immer dieses Moralische, dieses Schulden muss man zurückzahlen, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir uns gegen Schulden als noch was Negativeres wahrnehmen, als es beispielsweise in den USA der Fall ist oder in anderen Sprachfamilien. Das fand ich sehr schön, weil es wird ja das Reden über Schulden wird ja in Deutschland immer super schnell moralisch aufgeladen und jemand, der seine Schulden nicht zurückzahlt, ist auch moralisch schlecht, obwohl das ja ein ganz normaler ökonomischer Vorgang ist. Ansonsten wird es keine Zinsen geben, weil Zinsen sind ja den Preis, den ich dafür bezahle oder den ich dafür erhalte, als jemand, der einen Kredit vergibt, dass ich das Geld nicht wieder zurückkriege. Das ist ja so diese Risikoprämie und das wird in diesem Kontext in Deutschland immer vergessen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir eben moralische und finanzielle Schuld in einem sehen.
Stichwort Geld. Ich würde eine Sache durchaus gerne noch nachtragen wollen, damit wir nämlich dem, was du irgendwie selber und wo wir irgendwie dann gemeinsam hingekommen sind, nämlich auch diesem ein bisschen genauer mal hinschauen und Zahlen schauen, würde ich natürlich gerne Zahlen in Sachen Opernbesucherinnen und Besucher und Einkommen nachtragen. Habe ich jetzt natürlich die ganze Zeit konzentriert gesucht. Und damit wir mal nicht immer nur über Berlin sprechen, weil es ist kein Berliner Problem. Die Bayerische Staatsoper zum Beispiel, die hat sich's mal genauer angeschaut und schreibt dann besonders attraktiv für Werbungstreibende ist die Tatsache, dass die Besucherinnen und Besucher der Bayerischen Staatsoper kulturinteressiert sind und über ein besonders großes Budget verfügen. Und Hamburg hat sich übrigens auch angeschaut, insgesamt Kultur. Da hat sich die Stadt angeschaut und sagt, das Publikum ist überwiegend weiblich, um die 50 Jahre alt gebildet und zu 85% verfügen sie über ein mittleres oder hohes Einkommen.
Das ist einfach was für ein Service, dass man das direkt so nachgetragen bekommt.
Toll. Das ist hier die KI, die wir sind quasi.
Die in dir liegende KI. Und dann könntest du vielleicht jetzt noch recherchieren, jetzt wo wir uns hier so schön mit den Schulden auseinandergesetzt haben, dass wir jetzt eigentlich mal richtig Geld ausgeben, du und ich, Julius, als nächstes. Wir investieren jetzt in unsere Zukunft.
Jetzt soll ich recherchieren, was sozusagen?
Was wir jetzt als nächstes kaufen.
Okay.
Danke, Daniel Stehr. Danke für deine ganzen Gedanken zu diesem komplizierten Kulturthema, inklusive ja wirklich nochmal so einer kleinen Lektion in Wirtschaftspolitik und all dessen, was uns so umgibt und wir vielleicht wirklich besser verstehen sollten. Du hast uns sehr geholfen. Die Sprache des Kapitalismus heißt dein Buch, das du mit Simon Sahner zusammengeschrieben hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht kaufe ich mir einfach auch jetzt erstmal nur so ein
Ja, kauf gleich Bagel. Mehrere. Ach so, ich dachte so ein Buch. Also, kauf dir 10-mal das Buch und 5 Bagel und dann hast du erstmal.
Das ist mir jetzt zu werblich. Ich kaufe mir, glaube ich, einfach ein Gouda-Brötchen.
Auch gut. Ich sage noch danke, dass ihr uns zugehört habt.
Ach so,
und habe auch einen unbedingten Wunsch. Es wäre schön, wenn ihr uns vielleicht Bescheid sagt, sollen wir künftig nur noch der Podcast heißen? Ja? Sagt uns, findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Die Mailadresse ist etwas komplizierter als der Podcast. Die heißt nämlich noch lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Wer sich das gemerkt hat, spult nochmal zurück. Wir müssen nämlich jetzt los. Es gibt Dinge zu kaufen. Und Daniel, bis bald. Vielen Dank.
Bis bald. Ciao.
Bis bald,
danke.
Julius.
Tschüss.
Tschüssi.
Bis bald, Christine.